Wenn jemand einen Eierschneider um den Hals baumeln hat und darauf Musik macht und jemand anders eine Band begleitet mit einer Schlagbohrmaschine auf einem Betonbrocken, wenn da zu viel Bier getrunken wird oder sogar Milchkaffee und sehr, sehr viel geredet wird, dann ist man in der Welt von Glitterschnitter, dem neuen Roman von Sven Regner. Der ist im Hauptberuf Musiker, vor allem mit seiner Band Element of Crime. Aber alle paar Jahre schreibt Sven Regner auch sehr erfolgreiche Romane. Und jetzt ist er hier im Studio von RBB Kultur. Seien Sie willkommen, Herr Regner.
Ja, hallo. Danke.
Ich finde ja den Romantitel schon mal sehr toll, Glitterschnitter. Was klingt denn da für Sie alles mit in diesem Wort Glitterschnitter?
Naja, das ist diese ganze, also dieses ganze, der Versuch auch. Also das ist ja das ist eine Geschichte eigentlich von Leuten, die in der Zeit leben, auch unter Bedingungen, die eigentlich ziemlich hart sind. Also schlechte Wohnung, immer kalt, es ist dunkel, man hat wenig Geld, man hat kein Badezimmer, solche Sachen. Und die aber gleichzeitig versuchen, dem sehr viel abzugewinnen. Ne? Also die sozusagen versuchen, das zu poetisieren. Also dass die das, weil sie noch so jung sind, sind 20, vielleicht 25 und versuchen sozusagen das durch Kunst auch weiter zu sublimieren und daraus was zu machen. Und das bedeutet, also sind auf Suche nach dem Glamour sozusagen in dieser Sache.
Das deshalb, ist der Glitter in dem Titel.
Genau, und das ist eben die Idee, also ich kam dadurch bei Magical Mystery, die Rückkehr des Carl Schmitt, da ist schon die Rede davon, dass Ferdi und Raimund zusammen mit Charlie mal die Band Glitterschnitter hatten. Und das habe ich mir einfach so ausgedacht, aber ich fand, das ist auch ein guter Romantitel, weil er ein bisschen zeigt, dieses ganze Bemühen und dieser Kampf der Leute sozusagen um so eine Art von Leben, das irgendwie für sie sich lohnt und dass sie das Beste draus machen und diese Poetisierung einer eigentlich schwierigen Situation, dass das ganz gut getroffen ist dadurch. Darum als Buchtitel dann nicht.
Also Magical Mystery, das war ein anderer Roman von Ihnen, genau. Auch aus diesem Universum und jetzt sind wir hier im Kreuzberg des Jahres 1980 mit diesem Buch und die Leute, die von denen Sie erzählen, die sind alle von irgendwoher nach Berlin gekommen, oder? Und versuchen da ein Leben auf die Beine zu stellen?
Ja, das war der häufigste Fall. Die Leute kamen von überall. Man legte zwischen sich und seine Herkunft zwei Grenzen. Man darf nicht vergessen, West-Berlin war ja eigentlich doch ein bisschen eine sterbende Stadt. Und die viele Leute, gerade auch junge Leute, sind weggegangen, die jetzt einen normalen Beruf hatten und so, die haben einfach anderswo ein besseres Leben gesehen als in West-Berlin. Und was dann sozusagen diese Leerstelle wurde gefüllt, was die Jugendlichen betrifft oder junge Erwachsene, eigentlich durch Freaks, die von überall her kamen, um da was auf die Beine zu stellen. Das war natürlich im Zuge dieser ganzen Punk-, Post-Punk-Geschichte und so weiter, neue deutsche Welle. Und da war so ein Riesenauflauf. Natürlich waren aber auch, gab es noch jede Menge Leute, die aus Berlin waren. Ich möchte einmal sagen, also als wir Element of Crime gründeten, war einer kam aus dem Kölner Raum, einer kam aus Bremen, einer kam aus Holzminden, einer kam aus Berlin und einer kam aus Hessen, aus Nordhessen. So. Und da hat man schon ungefähr so, wie sich das darstellt. Also dann waren sicher 20% der Akteure auch Leute, die in der Stadt aufgewachsen waren. Aber viele von denen gingen ja auch weg.
Das Ganze, die Handlung spielt eigentlich vor allem an zwei Orten, zwei Kneipen. Die eine heißt Café Einfall, das andere Intimfrisur. Was sind denn das für Orte? Wie muss man sich die vorstellen?
Ja, das ist einfach, wie soll ich sagen, wenn die Leute alle in so 90-Marks-Wohnungen wohnen, die also einen Kachelofen haben und kalt sind und man hat, wie gesagt, kein Badezimmer und das Klo offen auf der halben Treppe und was für ein Klo dann und so, dann ist ja klar, man geht raus. Und gerade junge Leute, eine junge Erwachsene, man geht raus, man trifft die anderen, alle wollen sich jeden Tag eigentlich sehen, um sich gegenseitig von den neuesten Projekten zu erzählen oder welche zu schmieden oder was auch immer. Und das bedeutet eben, dass man eben irgendwo hingeht, wo es was zu trinken gibt, also in die Kneipen. So einfach ist das, glaube ich. Und es gab da jede Menge legendäre Orte. Man weiß das ja, zum Beispiel das Café M, was ja anfangs noch Mitropa hieß, dann aber durch eine Klage der DDR-Gesellschaft Mitropa dann Café M genannt werden musste. Ja, ja, die durften sich dann nicht mehr in Mitropa nennen. Solche Sachen. Oder eben das Café Swing, was vorher Café Zentral hieß, das SO36, also auch Clubs, wo also Konzerte stattfanden, sehr viele. Der Hacker in der Wrangelstraßenviertel und so weiter. Es gab so jede Menge solche Orte, wo Leute sich trafen und sich gegenseitig erzählten, was sie machen wollten, wo sie sich sozusagen so alles immer ziemlich schön tranken und wo man natürlich auch einfach so sein wesentliches soziales Leben hatte. Denn das sind ja alles Bohemias und vor allen Dingen, wo viele von diesen Leuten noch arbeiten. Künstler müssen oft einfach erstmal in der Gastronomie arbeiten, um durchzukommen. Das ist ein sehr häufiger Fall, Gastronomie oder Taxifahren, nicht?
Jetzt ist das ein Buch, eigentlich passiert ja gar nicht viel. Ja, die Leute treffen sich da in diesen Kneipen, trinken Bier oder auch Milchkaffee. Da ist schon ein Ausflug zu Ikea nach Spandau ist eigentlich schon so ein Ausbruch aus dieser Welt und ein Höhepunkt. Aber trotzdem, obwohl so wenig eigentlich passiert ist, die ganze Zeit volles Drama. Die Leute streiten und zicken und diskutieren und das immer mit vollem Schub. Treten die eigentlich auf der Stelle alle bei diesem vielen Gerede oder diskutieren die sich irgendwo hin?
Nein, das ist ja ein beschleunigtes Leben. Das darf man ja nicht vergessen. Die haben ja alle was vor. Und es geht eigentlich immer auch um was. Es sind ja auch nur wenige Tage, die hier beschrieben werden. Ein bisschen wie bei Ulysses von James Joyce, wo es um einen Tag geht. Nicht? Und wo man einfach das, was in dieser Zeit passiert, zwischen den Leuten nochmal einfach betrachtet und sieht, dass auch in diesen sozusagen, in dieser kurzen Zeit Dinge passieren, die durchaus große Wirkung haben können. Dazu kommt natürlich auch so eine Melancholie, die unter all diesem ganzen Gelärm und so weiter natürlich auch liegt. Nämlich, und die ganzen Ängste, die die Leute haben, die Freundschaften, die zwischen ihnen existieren, die Liebe, die aber teilweise auch dann eben sich schwer äußern können. Deshalb, man denkt, ja, die reden ja nur. Aber die Wahrheit ist, eigentlich singen sie das Lied von sich selbst, so wie die Vögel im Wald. Ja. Sie zwitschern, um zu zeigen, sie sind da. Und wie sie das tun, sagt doch dann viel über sie aus. Und ist auf der Subtext in diesen Dialogen, der eine große Rolle spielt. Ich erzähle ja auch viel davon, was die einzelnen Akteure denken in dem Moment. Und dass diese Kombination aus beiden ergibt natürlich oft erst das richtige Bild.
Sie waren ja selber unterwegs in dieser Welt damals, soweit ich weiß jedenfalls. Was hat Ihnen denn jetzt beim Schreiben dieses Romans, vielleicht auch beim sich erinnern, was hat Ihnen da am meisten Spaß gemacht?
Ja, dieses Alter einfach, nicht? Also wo man ja alles offen ist. Und es sind ja alles Leute mit einem nicht vorgezeichneten Weg. Ich meine, oder den sie abgebrochen haben. Zum Beispiel Frank Lehmann hat wohl Speditionskaufmann gelernt, aber das will er nicht mehr. Und so, jetzt ist er also da, hat eigentlich nur seinen Bruder aufsuchen wollen, ist da irgendwie hängen geblieben. Ja, so. Und das ist diese Unsicherheit, diese völlige Offenheit, dass man so, was die Zukunft bringt, ist dann anders. In Herr Lehmann, 9 Jahre später, ist er schon viel gefestigter, aber auf eine Weise auch zauseliger und ein bisschen unbeweglicher. Und er kämpft eigentlich um ein Leben, das er schon hat. Hier ist es so, dass er sich eigentlich irgendwie erstmal eins finden muss. Also er versucht, der Chrissy zu helfen, diese Frühschicht da zu behalten in diesem Café-Einfall, damit sie nicht am Ende, wenn es diese Frühschicht nicht mehr gibt, ihm seinen Putzjob wegnimmt, weil ja der Besitzer ihr Onkel ist. Also so muss man sich das vorstellen. Das kann man erstmal sagen, das ist nicht so weltbewegend. Ja, das ist ja kein Königsdrama, aber eigentlich schon. Denn das ist ein kleines Königtum, wie er sich da einen zusammenputzt. Und das ernährt ihn, damit kommt er auch hin. Finanziell. Er muss bloß jeden Tag morgens 2 Stunden da putzen. Ja, und das ist so diese Art von Leben, das interessiert mich, weil dieses Alter, in dem das so offen ist und wie man damit umgeht und klarkommt, die verschiedenen Strategien, und da ist ja auch jeder anders, das finde ich interessant.
Sie würden uns auch eine Stelle vorlesen,
haben Sie schon gesagt? Ja, durchaus. Das haben wir ja verabredet. Das finde ich auch gut. Ja?
Muss man vorher irgendwas wissen oder springen Sie mit?
Nee, ich lese es einfach mal vor, dann kriegt man so ein bisschen Eindruck. Ja. Das ist ja so eine Textstelle, die einfach aus der Sicht von Erwin Kechele, dem Besitzer dieses Cafés, dann ist also morgens in diesem Café, um mit dem Frank Lehmann zu reden, der eben dort gerade zu dieser Zeit putzt, deshalb ist das auch noch nicht geöffnet. Also noch einmal, kannst du heute Abend hier arbeiten, sagte Erwin. Er saß auf seinem Hocker und rührte sich nicht, denn um ihn herum wurde gewischt, dass es nur so schepperte. Der kleine Lehmann ging bei der Putzerei ziemlich fanatisch zu Werke, fand Erwin, der nicht genau wusste, ob er das gut fand oder nicht. Der nasse Kneipenboden spiegelte sich, beschallt von den Patsch-, Klatsch- und Schmatzgeräuschen des Feudels, malerisch im trüben Morgenlicht, das durch die Fenster drang, die man, wie Erwin dachte, auch mal wieder putzen könnte. Oder sollte man bis zum Frühjahr warten, damit sich das auch lohnte, fragte er sich, während er auf Klein Lehmanns Antwort wartete, der augenscheinlich durch sein Extremfeudeln, mit dem er, was wusste denn Erwin, wen beeindrucken wollte, wahrscheinlich sich selber, das ist ein Freak, dachte Erwin, der jedenfalls augenscheinlich durch sein Extremfeudeln ein bisschen länger für die Beantwortung einer nun wirklich einfachen Frage brauchte, nämlich ob er heute Abend arbeiten wolle oder nicht. Das war ja keine Quantenphysik. Sowas konnte man doch wohl wissen, fand Erwin. Heute Abend arbeiten, rief er aufmunternd. Kann ich nicht machen, sagte Jung Lehmann schließlich. Er hob den Schrubber und drehte ihn über dem Eimer so, dass der Feudel sich löste und hineinfiel. Das sah allerdings beeindruckend elegant aus, wie einstudiert, wie die alberne Pizzateigschleuderei, die Erwin mal in einem italienischen Restaurant beobachtet hatte. Das war in Italien gewesen. Ach, Italien, dachte Erwin.
Vielen Dank. Das war ein Stück aus Glitterschnitter, dem neuen Roman von Sven Regner. Wir haben den Begriff Extremfeudeln gelernt.
Ja.
Von den Mitnehmensystemen. Es gibt einen Teil des Personals in dem Roman, das sind die Jungs von der Arschart-Galerie. Die geben sich da als Österreicher aus, reden konsequent österreichisch, auch wenn sie vielleicht zum Teil nur so halb Österreicher sind. Und bei denen habe ich mich gefragt, wieso die da eigentlich so landsmannschaftlich unterwegs sind. Hat die Herkunft eine Rolle gespielt in den frühen 80ern in Kreuzberg?
Ja und nein, glaube ich. Ich meine, einerseits war es so, dann, das fand ich auch ganz toll, wenn man dahin kam. Man konnte gleich mitmachen. Das ist dieses typische, also ich nenne es mal so ein Einwanderphänomen. Ja, also man kommt da hin und es ist okay. Niemand fragt, was hast du denn vorher gemacht? Also, nein, du spielst, kannst Trompete spielen, kannst gleich mitmachen. Wir treten in 2 Stunden auf, so ungefähr.
Okay.
Also, das war eine wirklich sehr extrem kunstbesessene und auch kunstverrückte Zeit, wo man einfach irgendwas auf die Beine stellt. Es war wirklich egal, wer mitmacht. Es war alles okay.
Und in 2 Stunden auftreten, weil üben ist für Feigling, heißt es.
Ja, man hat genau. Wir haben noch eine Probe in 1 Stunde ungefähr. Eine Stunde vorher haben wir noch eine kleine Probe. Wir haben 2 Lieder, den Rest machen wir so aus der Hand. Ja, so. Das ist irgendwie, das war, und das, mal sehen, was dann passiert. Aber werden die uns ausbuhen, werden sie Bierdosen werfen, man wird sehen. Ja, das war irgendwie, diese Haltung war natürlich auf eine Weise sehr erfrischend. Wie kam ich jetzt drauf?
Ja, das, über die Österreicher.
Über die Österreicher. Die nun haben vorher in der Wiener Straße, also haben sie noch einen drauf gemacht, dass sie versucht haben zu verbergen, dass sie Österreicher sind, weil sie Angst hatten, abgeschoben zu werden. Weil sie ja nicht in der EWG sind, wie sie sagen. Mhm. Und das waren sie ja damals noch nicht. Dann haben sie aber festgestellt, durch eine Verhaftung, nach der sie, in deren Folge sie nicht abgeschoben wurden, dass sie auch ruhig einen auf Österreich machen können. Und plötzlich drücken sie voll auf die Folklore-Tube. Einmal, weil es Spaß macht, mal was anderes zu machen. Und zum anderen glaube ich auch, dass sowas natürlich auch dieses in so eine Stadt kommen und dann einfach irgendwas auf die Beine stellen, keinen zu kennen und so, gleichzeitig auch sowas wie Heimweh natürlich auch evoziert. Man hat dann auch, gerade in diesem Alter auch, wo ja das nicht nur der 2 Grenzen zwischen einem selbst und in ihrem Fall sogar 3 Grenzen dazwischen liegen. Und man hat Heimweh und man hat auch Sehnsucht nach dieser Kindheit, die eigentlich gerade verloren und Jugend, die gerade verloren gegangen ist. Und das macht die Leute auch melancholisch. Und dann wärmen sie sich am Lagerfeuer einer folkloristischen Unsinnstat, wie dann also da anzufangen, sich gegenseitig auf Wienerisch, obwohl es vielleicht gar nicht so gut daherpasst, aber doch sich auf diese Weise zu vergewissern, wo sie eigentlich herkommen und dass sie Teil von was anderem auch noch sind. Vielleicht, weil das Leben eben nicht einfach ist.
Das ist jetzt der 6. Roman von Ihnen, der in diesem Kosmos spielt,
ja,
oder mindestens an diesen Kosmos Kreuzberg in den 80ern anknüpft. Das heißt, diese Welt ist für Sie noch lange nicht auserzählt, vielleicht auch in künftigen Büchern?
Ja, es sind ja die Leute, die mich inspirieren. Diese Figuren inspirieren mich zu den Geschichten. Ich habe den ersten Roman, Herr Lehmann, ich hatte diese Figur gefunden durch eine Kurzgeschichte, die dem ersten Kapitel des Buches ungefähr entspricht, und habe gedacht, das ist wirklich ein interessanter Typ. Da kann man, wenn man drüber nachdenkt, was der als nächstes macht, dann wird ihm sofort was einfallen. Und so ist es, das ist natürlich dann immer mehr Personen dazugekommen, weil man braucht ja auch andere. Und dann kommen noch mehr und noch mehr. Auch hier sind wieder ein paar neue dazugekommen und das macht wahnsinnig viel Spaß. Und man kann ständig auch an der anderen Seite wieder ansetzen, bei anderen Personen. Und wie gesagt, ich glaube, heute, alles, was mich auch heute bewegt oder was mich in meinem ganzen Leben, egal, auch zu ganz anderen Zeiten in meinem Leben bewegt hat, kann ich irgendwie auch, und sei es von hinten durch die Brust ins Auge, in dieser Geschichte, in diesen Geschichten miterzählen. Es ist nicht so, dass man sagt, das sind alles Sachen, die nur damals hätten stattfinden können. Vieles davon ist natürlich viel universeller, auch für mich.
Das Herr Lehmann-Universum wächst weiter, jetzt mit dem Roman Glitterschnitter. Jetzt will ich noch einen kurzen Abzweig nehmen, weil wir haben auch Musik von Ihnen hier jetzt auf Lager. Neue Musik, denn Sie haben gerade ein Album mit Jazz-Standards rausgebracht. Nicht mit Element of Crime, Ihrer Band, sondern in einer Trio-Besetzung. Sie an der Trompete, Schlagzeuger Richard Papik, Pianist Ecky Busch. Ask Me Now heißt das Album. Warum hatten Sie denn jetzt Lust auf Jazz?
Ach, ich habe mich schon sehr lange damit. Ich wollte eigentlich mit der Trompete mal wieder ein bisschen mehr machen. Also das fing eigentlich so vor 8, 9 Jahren an, dass ich mich viel damit beschäftigt habe, weil ich eigentlich, als ich nach Berlin damals kam, so Anfang der 80er Jahre, wollte ich eigentlich Trompete spielen. Und wenn man Trompete spielt, will man eigentlich Jazzmusik machen, weil die Trompete schon ein bisschen die Königin der Jazzmusik ist. Das ist alles ganz anders gekommen und das ist auch sicher gut so. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, dass ich so den Kontakt zu der ganzen Welt Welt dieser Jazzmusik verloren hatte. Das fand ich sehr schade. Ich habe mich dann sehr viel damit beschäftigt und fing dann irgendwann kam es dann darauf, dass ich dann, also dann mit Ecky Busch gefragt habe, der ja auch Akkordeon spielt bei Element of Crime und Richard Papik dann auch, der unser Schlagzeuger ist, ob wir nicht zusammen das auch mal machen können. Und das hat sich dann relativ schnell verselbstständigt als eine Sache, die nicht nur sehr viel Spaß machte, sondern auch, wir haben eine Platte aufgenommen und die ist eigentlich, hat auch sehr gut funktioniert und wir sind eigentlich ganz froh. Wir spielen jetzt bei den Leverkusener Jazztagen und so. Mal sehen, was daraus wird. Tatsache ist nur, ich denke mal, Trompete ist so eine große Liebe von mir, Trompete spielen. Und bei Element of Crime spielt die natürlich selbstverständlich eine Nebenrolle, weil ich ja auch der Sänger bin. Und ich wollte einfach mehr Trompete spielen, letztendlich.
Dann hören wir sie gleich als Trompeter mit einem Stück von Thelonious Monk, dem Titelstück des Albums Ask Me Now. Wir haben vor allem geredet über den neuen Roman Glitterschnitter im Galliani Verlag erschienen. Sven Regner, herzlichen Dank.
Ja, selber vielen Dank.